Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Ja, herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie heute wieder live von der Frankfurter Buchmesse aus Halle 3.1, also im ersten Stock dieser großen Halle. Und es ist jetzt am dritten Messetag auch schon richtig was los, weil heute darf ja auch Publikum rein, nicht nur Fachbesucher. Und wir freuen uns auf vier richtig tolle Gäste in dieser Stunde. Die erste ist Olga Grasnova, die mit ihrem Roman Juli, August, September tief in die Abgründe einer jüdischen Familie eindringt. Dann ist die Journalistin Çiğdem Akyol bei mir. Sie erzählt in ihrem Debütroman Geliebte Mutter von Familie und den Folgen einer erzwungenen Ehe und dem Verlust auch von Identität dadurch. Wir freuen uns auch auf die Bestseller-Autorin Daniela Krien, die in ihrem ergreifenden neuen Roman Mein drittes Leben von Tod und Trauer erzählt, aber auch davon, wie man wieder den Weg ins Leben zurückfinden kann. Und wir erwarten Volker Kutscher, der hat vor 16 Jahren eine Reihe historischer Kriminalromane begonnen, die den Filmemacher Tom Tick dann zu der sehr erfolgreichen Fernsehserie Babylon Berlin inspiriert haben. Und jetzt kommt die Radreihe mit dem 10. Teil an ihr Ende. Das ist sicher ein schwerer Abschied für viele Fans. Und wie der Autor auf den Abschluss dieses Abenteuers schaut, ich bin gespannt. Die Lesart heute live von der Frankfurter Buchmesse und jetzt geht es um einen Roman, in dem spielt eine junge jüdische Familie in Berlin erstmal die Hauptrolle. Sie macht in Kunst, er ist Konzertpianist, es gibt eine kleine Tochter, die war noch nie in der Synagoge. So fängt das an mit dem neuen Roman von Olga Grasnova, Juli, August, September. Das ist einerseits, fand ich, eine sehr humorvolle, aber auch eine sehr tragische und abgründige Familiengeschichte über jüdisches Leben heute und in der Vergangenheit. Herzlich willkommen, Olga Grasnova.
Vielen Dank.
Danke. Ich habe schon gesagt, diesmal geht es um Familie und wer Familiengeschichte erzählt, also wer die Deutungshoheit hat, wer auch bestimmt, wer man ist dadurch. Das fängt schon mit dem Namen der Hauptfigur an, die heißt eigentlich Ludmilla, dann aber Lou, so nennt sie ihr Mann, ein Konzertpianist. Und da sagt sie einmal, was mir gefiel, dass er ihr diesen neuen Namen gibt, denn so hatte er nichts mit mir zu tun und gab mir eine neue Identität. Geht das so einfach, dass man die Identität wie so ein Kleid wechselt?
Natürlich nicht, das ist ein bisschen zugespitzt formuliert, aber auf der anderen Seite, man bekommt ja manchmal Namen mit von den Eltern oder von der Umgebung, die man eigentlich hasst. Und diese Möglichkeit tatsächlich erstmal in im Erwachsenenleben zu bestimmen, welchen Namen man hat, ist, glaube ich, ein ganz großer Augenblick. Dass man tatsächlich bewusst sich für einen Namen entscheidet oder sich gegen einen Namen entscheidet, bedeutet auch sehr viel Freiheit.
In dem Buch, da wird schon den kleinen Kindern vom Holocaust erzählt, als Kindergeschichte von der Großmutter und auch im Buch fängt es damit an, als Scherz so ein bisschen, da kommt die kleine Tochter heulend vom Kindergeburtstag nach Hause, weil sie glaubt, dort ein Buch von Hitler gelesen zu haben, aber es ist die Geschichte von Anne Frank und sowas zieht sich immer wieder durch dieses Buch. Dieser Humor, ist das so die DNA vieler jüdischer Familien, dass man da auch noch auf das Schrecklichste eigentlich doch mit einem lachenden Auge guckt?
Es ist wahrscheinlich der schwarze Humor. Das Ding ist, ich glaube, das ist nicht nur in jüdischen Familien, sondern tatsächlich für sehr viele Menschen ein Ausweg, um Traumata zu besprechen, um eben nicht die ganze Zeit nur traurig zu sein, sondern einen Weg zu finden, mit ihnen klarzukommen, aber sich eben auch teilweise über die Menschen oder die Sachen ein wenig lustig zu machen, um das einfach damit besser zurechtzukommen und so ranzukommen.
Einerseits gibt es in dieser Familie so eine Entfernung von dem, was man jüdische Identität nennt. Also es geht darum, was ist eigentlich jüdische Identität? Schicken wir das Kind jetzt in die Synagoge oder nicht? Und dann nennen sie das an einer Stelle, dieses Judentum sei eine kulturelle Performance. Wie meinen Sie das?
Das Ding ist, es ist, glaube ich, ähnlich wie mit dem Christentum. Nur ist es so, dass natürlich in Deutschland sehr viele christliche Feste gefeiert werden, obwohl wir angeblich ein laizistisches Land sind. Aber man kriegt ja immer trotzdem im Kindergarten, in der Schule, schon jetzt in den Supermärkten mit, welche Feiertage anstehen. Man kann sich dem nicht entziehen. Und wenn man tatsächlich einer Minderheit angehört, einer religiösen Minderheit, deren Feste nicht gefeiert werden, muss man sich irgendwie dazu verhalten. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kümmert sich selber darum oder man lässt es komplett bleiben. Und in dem Fall von Lou ist das, oder ist es auch in meiner eigenen Familie so, die Frage, die sich stellt, was macht man mit einer Religion, dem man theoretisch angehört, aber man glaubt überhaupt nicht an Gott. Und trotzdem ist es ja irgendwo ein Teil der eigenen Identität, der übermittelten Familiengeschichte, der ja, des eigenen Aufwachsens. Gibt man das mit oder nicht? Und wenn man das mitgibt, wie macht man das, wenn man eigentlich nicht an Gott glaubt? Spricht man die Gebete am Schabbat? Feiert man Schabbat? Hält man sich daran? Also wo liegt die Grenze und wie weit kann man sich eigentlich, wie weit kann man das überhaupt ausreizen? Also praktisch, wie viele religiöse Gebote kann man brechen?
Und dann geht es ja ganz anders weiter. Dann fährt diese Lou plötzlich nach Gran Canaria, weil die alte Tante Maya da ihren 90. Geburtstag feiern will und die ganze Familie, die eigentlich russischstämmig ist, reist da aus Israel an und es geht, da ist mir wirklich der Atem gestockt so ein bisschen, als dann diese eigentliche Geschichte, die für mich so ein bisschen der Glutkern dieses Buchs ist, von diesen beiden Schwestern Maya und Rosa, das ist die Großmutter der Erzählerin, erzählt wird. Die sind nämlich als Kinder im Buch, wird erzählt, aus Belarus geflohen vor den Nazis und haben sich ganz alleine durchgeschlagen, sind fast verhungert. Ist das Teil Ihrer Familiengeschichte?
Ja, also das basiert tatsächlich auf der Geschichte meiner Großmutter. Nur ist die Figur ihrer Schwester komplett erfunden, damit es natürlich im Buch auch einen Gegensatz gibt, damit praktisch nicht nur eine Erinnerung erzählt wird, sondern damit sie auch dem etwas entgegengesetzt wird und vor allem damit natürlich auch meine Figuren in dem Buch handeln können. Und zwar ist es so, meine Großmutter ist tatsächlich in Belarus zur Welt gekommen. Es war damals im Gebiet des jüdischen Siedlungsrajons, also das ausschließliche der Rajon, wo tatsächlich es den Juden erlaubt war, sich niederzulassen im Russischen Kaiserreich und auch später in der Sowjetunion. Und als der Krieg ausgebrochen ist, ist sie erst mit der ganzen Familie geflohen und dann blieben nur noch die zwei minderjährigen Schwestern übrig und haben sich durch den ganzen Krieg geschlagen. Aber das war keine außergewöhnliche Geschichte, sondern das ist fast allen Menschen, die auf diesem Gebiet zur Welt gekommen sind, zugestoßen, ob sie jetzt jüdisch waren oder nicht. Also diese Okkupation ist natürlich ein riesengroßes Thema, aber das ist etwas, was nicht verhandelt wird. Das ist halt ein Trauma, was irgendwie alle Familien betroffen hat, aber es wurde viel darüber gesprochen, weniger darüber geschrieben, weil es natürlich den sowjetischen Mythos des Krieges gab, der jetzt auch befeuert wird. Aber was der Sieg gekostet hat, darüber spricht man nicht. Und ich hatte eigentlich was anderes vor mit dem Buch, nur ist es jetzt natürlich unmöglich, nach Russland zu reisen. Die ganzen Archive sind zu. Eigentlich sollte es eine Auseinandersetzung mit den Archiven werden, aber das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr passieren. Aber ich glaube, dass die Sowjetunion leider immer noch nicht tot ist, sondern dass sehr viel in uns drinsteckt. Und es müsste langsam tatsächlich anfangen. Diese Auseinandersetzung muss irgendwann mal stattfinden.
Es geht ja dann darum, wer quasi in der Familie die richtige Version erzählt, was die Wahrheit ist. Diese alte Tante Maya reißt dann quasi die Deutungshoheit an sich. Und Lou will dann die Wahrheit rausfinden, reist nach Israel. Und dann schließt sich für sie auch so ein bisschen. Was ging Ihnen das auch so? Hat diese Geschichte irgendwas auch für Sie zu einem, ja, wie soll ich sagen, zu einem Abschluss gebracht oder in neue Erkenntnisse beschert?
Ich glaube, die einzige Erkenntnis, die ich hatte, war, dass ich eigentlich nach wie vor genauso wenig weiß wie zuvor. Vielleicht auch so ein paar Fakten, aber das ist auch die Frage, was mache ich mit diesen Fakten, die ich jetzt kenne? Verändert das irgendwas oder nicht? Und ich glaube, am Ende des Buches stellt sich die Frage, sich genauso der Protagonistin, Lou. Und es ist natürlich, mir war es sehr wichtig, dass du mal mich zumindest zu versuchen, mich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, für Lou auch. Und im ganzen Buch stellt sich die Frage, was passiert mit einer Familiengeschichte, wenn die letzten Zeitzeuginnen sterben? Und das wird ja meistens von Frauen erzählt. Also zumindest meine Familie ist das so. Und es gibt natürlich die große, also wir wissen aus der Geschichtsschreibung, was passiert ist, wir haben alle Fakten und trotzdem gab es ja immer bestimmte Familiengeschichten, die erzählt wurden und aber in mehreren Versionen. Es gibt ja immer eine Version, die den Kindern erzählt wird, dann wenn die Kinder ein bisschen größer sind und dann eigentlich wird ganz lange geschwiegen und dann erst, wenn tatsächlich die ältere Generation dement wird oder alt wird, wo tatsächlich sehr viele Erinnerungen auf einmal ausbrechen, von den meisten man gar nicht weiß, woher sie kommen und worüber sie handeln. Und das hat mich interessiert. Also wie bringt man das alles zusammen und ist es überhaupt möglich?
Also es ist ein sehr dichtes, finde ich, und sehr gehaltvolles, reiches Buch. Wir könnten da noch ewig lang weiter drüber reden, aber ich hoffe, wir haben Ihnen schon mal ein bisschen Lust drauf gemacht, das zu lesen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Olga Krasnova, vielen Dank, dass Sie hier waren bei Deutschlandfunk Kultur. Und der Roman Juli, August, September ist bei Hansa Berlin erschienen. Um Familie und das, was unser Ich, unsere Identität ausmacht, darum geht es auch im ersten Roman von Çiğdem Akyol, Geliebte Mutter. Und ich freue mich, dass Çiğdem Akyol jetzt bei mir ist. Hallo, herzlich willkommen. Applaus Sie sind ja eine preisgekrönte Journalistin und haben Sachbücher geschrieben, unter anderem eine Biografie über den türkischen Präsidenten Erdogan. Und jetzt haben Sie diesen Roman geschrieben über eine Familie, eine Mutter, eine junge Frau, die in eine Ehe mit einem sehr frommen und ziemlich schlichten Mann gedrängt wird, die dann nach Deutschland übersiedelt und diese ja, traurige Ehe sich auch sehr stark auf die nachfolgende Generation, also auf die Kinder ausprägt. Was hat Sie, warum wollten Sie das als Roman erzählen? Ich habe mir gedacht, eine so ausgezeichnete Sachbuchautorin, man hätte ja auch über Frauenschicksale von Gastarbeiterfamilien auch ein schönes Sachbuch schreiben können.
Also tatsächlich habe ich an diesem Text rund 10 Jahre gearbeitet. Ich wollte, habe da seit 10 Jahren dran rumgefeilt, die Figuren verändert, die Textform geändert etc. Deswegen ist es ein langer Prozess gewesen. Und der Wunsch, einen Roman zu schreiben aus der vor allem weiblichen Perspektive, das war mir sehr wichtig, weil ich diese Erzählform, diese Migrationsgeschichte aus der weiblichen Perspektive in der Literatur bisher noch nicht kenne in Deutschland. Und das hat mich dazu bewogen.
Ist denn diese Aynur, die wird ja von ihrem Bruder in diese Ehe gezwungen und wie gesagt, sie muss dann nach Deutschland, sie ist eigentlich eine sehr freie junge Frau und lebenslustig und dann kommt sie da in Verhältnissen an, die ihr vollkommen fremd sind. Steht sie auch für eine bestimmte Generation von türkischen Frauen?
Absolut. Freunde von mir haben das Manuskript gelesen und waren immer überrascht über die Geschichte, über die Erzählung und auch über die tragischen Wendungen. Und ich habe immer gesagt, aus meiner Perspektive, für jemanden, der auch eine Einwanderungsbiografie hat, dessen Eltern eine solche Biografie haben, ist das keine außergewöhnliche Geschichte. Das ist eigentlich eine Geschichte, die hier in Deutschland sehr oft stattfindet, die wir aber nicht wahrnehmen, die wir nicht wahrnehmen wollen oder nicht wahrnehmen können, weil Barrieren bestehen. Deswegen steht Aynur für eine Generation von Frauen, die in den 70er Jahren eingewandert sind und in Deutschland arbeiten mussten und eigentlich es nicht wollten, die eigentlich immer weg wollten. Sie steht stellvertretend für eine ganze Generation von Gastarbeiterinnen.
Und dieser Konflikt mit dem Ehemann, habe ich dann gedacht, diese kommen ja auch aus verschiedenen religiösen Hintergründen. Ist das nicht auch ein bisschen ein religiöser Konflikt, der zwischen diesem Ehepaar da abläuft, dass man so ganz unterschiedliche Werte vertritt und lebt?
Es ist, Aynur ist ja Alevitin und Alvin, der Ehemann, den sie heiraten muss, der ist Sunnite. Und das war in der Türkei in den 70er, 80er Jahren eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass Menschen dieser verschiedenen Glaubensrichtung miteinander heiraten. Das ist auch heute immer noch mit Schwierigkeiten verbunden. Und das kenne ich auch aus meiner eigenen Familie, dass das auch immer wieder Thema ist. Aber es ist heute natürlich viel salonfähiger, viel mehr gang und gäbe als früher in den 70er oder 80er Jahren.
Ja. Wenn Sie sagen, Sie kennen das aus Ihrer eigenen Familie, drängt sich geradezu die Frage auf, wie viel hat das überhaupt mit Ihnen und Ihrem Leben? Da habe ich ja auch Olga Krasnova, hat das ja auch eben erzählt. Das spielt ja bei den meisten Autoren eine Rolle. Wie ist das bei Ihnen? Wie viel hat das mit Ihnen zu tun?
Also das ist ein semi-autobiografischer Text und der Text, der basiert tatsächlich auch auf den Erinnerungen meiner eigenen Familienmitglieder und basiert auch auf meinen eigenen Erinnerungen und auch die Erzählungen, die an mich herangetragen wurden oder auch eigene Erlebnisse. Die Figuren sind fiktional, damit sie halt auch, das sind eigene Charaktere, die ein Eigenleben haben, um sich entfalten zu können.
Aber die Erzählerin ist schon so ihre Generation, also das ist eigentlich die Nachfolgegeneration, bei der sich ja auch dieses Schicksal der Eltern eigentlich dann doch nochmal auch stark auswirkt. Das ist einem ja auch gar nicht so bewusst. Man weiß ja inzwischen schon viel über die ersten Gastarbeitergenerationen, aber was dann danach, wie sich das fortsetzt in der Familiengenese, das ist doch nochmal, finde ich, auch neu an dieser Geschichte, die Sie erzählen.
Es ist die zweite Generation, die Ich-Erzählerin, das lyrische Ich, Meriem, das ist die zweite Generation. Das ist die Generation, die halt auch damit aufwachsen musste. Wie ist das eigentlich, wenn meine Eltern in ein Land gehen, in das sie eigentlich gar nicht unbedingt wollten, in das sie migriert sind, der Arbeit wegen oder aus politischen Gründen und immer gedacht haben, wir gehen in einigen Jahren, aber dann halt nicht gehen konnten aus unterschiedlichen Gründen. Und die Figur, wie viel hat die mit mir zu tun? Da lasse ich den
oder wie haben Sie den, interessant finde ich dann auch, wie Sie nochmal recherchiert haben für dieses Buch. Haben Sie da in der Familie rumgefragt oder Verwandte oder eher in Archiven? Wie nähert man sich dann auch nochmal als Autorin der eigenen Familiengeschichte oder der, die man, die damit angrenzt?
Es ist eine Mischung. Es ist natürlich eine Mischung auch aus dem, was ich als Journalistin auch immer wieder höre von meinen Protagonistinnen in Geschichten, die mir von ihren Schicksalen erzählen. Es ist eine Mischung aus eigenen Erfahrungen der Familienmitglieder, um ein Beispiel zu nennen. Aynur, die Protagonistin im Buch, die schildert ja, dass sie aus Istanbul nach Herne kommen musste. Ich bin auch in Herne geboren.
Ja, habe ich gelesen. Mitten
im Ruhrgebiet.
Und können Sie das noch so Ruhrgebietsplatt?
Bitte?
Können Sie das sprechen, dieses Ruhrgebietsplatt?
Nicht bewusst.
Ach so.
Also mir wird immer gesagt, ich würde das Wort Kirche immer sehr ruhrgebietsdeutsch aussprechen, aber ich höre das nicht raus. Mhm. Und meine Mutter, die hat mir immer erzählt, als sie nach Deutschland gekommen ist, ihr erster Eindruck war, das ist ja so grau und trist hier und so farblos und so unlustig in den 70er Jahren. Das habe ich mit einfließen lassen. Also, dass die Protagonistin aus dem bunten, vibrierenden Istanbul kommt und dann halt in Herne landet und sich denkt, was mache ich hier eigentlich?
Hm. Haben Sie denn das Gefühl, dass solche Geschichten auch von Ihnen und Ihrer Generation erwartet werden? Also fühlen Sie sich da in eine bestimmte Ecke gedrängt?
Es gibt ja diesen Begriff der postmigrantischen Literatur, des postmigrantischen Theaters und ich kann damit nichts anfangen. Also es werden Themen behandelt und auch in meinem Buch, die universell sind. Diese Themen, die könnten auch stattfinden in einer christlichen Familie, in einer jüdischen Familie, in einer buddhistischen Familie. Ich habe bewusst dieses Setting gewählt, weil ich das auch kenne, weil ich diesen Rahmen auch kenne, weil ich mich für mein Debüt da auch sicher fühle und weil ich es auch spannend finde als Geschichte. Das finde ich sehr wichtig. Da denke ich auch sehr journalistisch. Aber es sind universelle Themen.
Ich fand auch, dass es eigentlich auch ein Roman über soziale Klassenunterschiede sind, zum Beispiel. Also man kann das auf vielfältige Weise lesen. Und wie ist das für Sie jetzt mit Ihrem ersten Roman so auf der Buchmesse zu sein? Ist das nochmal anders als mit einem Sachbuch?
Das ist ein ganz großer Unterschied.
Ja.
Ein Sachbuch ist als Journalist ist Sachbuch, also das ist Handwerk, das man lernt, irgendwann beherrscht, hoffentlich. Und Literatur ist nochmal was ganz anderes. Und da bin ich meinem Lektor Daniel Frisch auch sehr dankbar für, dass er das mit mir gemeinsam durchgezogen hat und wir gemeinsam an dem Text auch immer wieder gefeilt haben.
Ist ein bisschen aufregender, also.
Ja, um einiges.
Man hat es Ihnen aber nicht angemerkt, Çiğdem Akyol.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie uns hier besucht haben bei Deutschlandfunk Kultur. Und der Roman Geliebte Mutter ist im Steidel Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Dankeschön. Danke. Wir haben jetzt hier auf der Bühne, hier in der Halle 3.1, sehen Sie das, einen fliegenden Wechsel gehabt. Meine Kollegin Elke Schlindog ist zu mir auf die Bühne gekommen, denn wir wollen auch ein bisschen ja natürlich uns auf der Messe umgucken, was hier so los ist. Und dieses Jahr ist ja Italien Ehrengast der Buchmesse, Lieblingsurlaubsland der Deutschen immer noch. Aber Literatur war im Vorfeld ein Riesenthema. Und auch jetzt auf der Buchmesse hört man, dass sich alle immer wieder darüber unterhalten, weil es eben auch viele Debatten gab. Und es hieß, regierungskritische Autoren und Autorinnen würden ausgeschlossen werden. Wie hast du das erlebt, Elke? Geht das so weiter?
Also es ist wirklich ein dominantes Thema, dieses Italien, dieses D'accordo oder Andiamo. Diese Sprache Italienisch hören wir nicht nur andauernd in diesen Messen, Gängen und auch in der Stadt Frankfurt. Wir hören auch die italienischen Autorinnen und Autoren, ein Teil zumindest, sehr laut und auch sehr politisch. Das ist mir aufgefallen. Also wenn man hier sich umschaut, sind das zumindest die Autoren, die nicht einverstanden sind mit der Politik, mit der aktuellen Politik in Italien. Und die haben hier so ihre ganz eigenen Foren auf der Messe gefunden, ist mir aufgefallen. Da gibt es Platz. Zumindest in den ersten Messetagen, da sind hier die Gräben aufgefallen zwischen der offiziellen Delegation, die eingeladen wurde, Ehrengastland, Publikum und die kritisch und sehr kritisch mit der Meloni-Regierung umgehen. Und das, finde ich, ist gestern immer lauter geworden. Ich habe gestern Francesca Melandri gehört, das ist ja eine der beliebtesten Autorinnen, italienischen Autoren der Gegenwart. Sie stellt hier gerade ihren neuen Roman Kalte Füße vor. Das ist ein sehr persönliches Buch. Eigentlich ein langer Brief an ihren Vater gerichtet, der im Zweiten Weltkrieg als italienischer Soldat ja Mitverbündete der Wehrmacht war. Als der Krieg ausbrach jetzt, Russland gegen die Ukraine, hat sie uns erzählt, da musste sie dann dieses Buch schreiben. schreiben gegen die Ohnmacht, dass es wieder auch Krieg in Europa gibt. Und sie wurde gefragt, fühlen Sie sich schuldig, auch jetzt noch für Ihren Vater, was der getan hat? Sie hat gesagt, nein, ich fühle mich eher verantwortlich für die Demokratie, die wir jetzt anpacken müssen. Die Demokratie, die in Italien, am Schopfe gepackt werden müssen. Also ich habe eine sehr engagierte Italienerin kennengelernt. Und so müssen Sie sich hier auch die Lesungen auf der Messe vorstellen. Sehr engagiert.
Das heißt, es gibt schon auch kritische Stimmen und so eine Art Gegenprogramm zu dem offiziellen Messeschwerpunkt.
Das ist ganz schnell entstanden. Der PEN Berlin, der hat dann zu diesem offiziellen Programm kleine andere Foren mitorganisiert, eigentlich einen neuen Schwerpunkt aus dem Boden gestanzt. Das Motto des Ehrengastpavillons war ja, Wurzeln in der Zukunft. Der PEN Berlin fragt jetzt Wurzeln in der Gegenwart und versucht Diskussionen anzustoßen. Und da habe ich gestern Antonio Scodati kennengelernt. Der stellt hier seinen vierten Band vor, seiner großen Mussolini- und Faschismus-Reihe. Und er war sichtlich bewegt, dass ihn sein deutscher Verlag hierher geholt hat und nicht offizieller Teil der Delegation aus Italien war. Er hat sich da mehrfach bedankt. Und er sagt, er ist nicht hier, um über die Regierung nur zu streiten und zu sprechen. Er will eigentlich uns zum Nachdenken anregen, dass bitte wir von Deutschland auch neu auf die italienische Gegenwart schauen. Das hat er ganz raffiniert gemacht, weil er in seinem Buch ja auch fragt, was ist denn das Erbe Mussolinis? Warum kommt denn das so an? Also seine Anklage gegen die politische Rechte, die war überhaupt nicht leise, die war hart und laut. Er meinte, wir Italiener sind schon komische Leute. Ein Laboratorium, was wir hier in Italien haben, was vielleicht auch auf Europa hinauswirkt. Aber wissen Sie, ein Name ist hier sozusagen das Reizwort auf der Messe. Das ist Roberto Saviano. Der wird heute und morgen hier auf der Messe reden. Das ist ja der Autor, der Weltbestseller, der über die Gomorra, das große Buch geschrieben hat. Er hat seit fast 20 Jahren Polizeischutz. Das wird auch heute hier sein. Und er ist einer der kritischsten Stimmen gegen die Meloni-Regierung. Und da wird es heute, glaube ich, auch viel zu hören sein, heute und morgen auf der Messe.
Also viel Politik, viel politische Diskussion. Aber gibt es denn auch, sagen wir mal, ein Sahnehäubchen oder Dolci italienische zu finden?
Oh ja, das finde ich schön. Also Dolci, das muss ich Ihnen noch mitgeben, wenn Sie Zeit haben. Es gibt einen Pavillon in der Stadt, der heißt, das ist eigentlich ein Escape Room, das müssen Sie sich als ein Container vorstellen, am Paulsplatz in Frankfurt, da können Sie reingehen und die italienische Reise Goethes ein bisschen nacherleben. Das ist so witzig gemacht. Sie haben dort mehrere Aufgaben, müssen den Schlüssel finden, um aus diesem Escape Room wieder rauszukommen. Wir hatten so eine kundige Goethe-Kennerin mit in dem Escape Room, die sofort den Schlüssel gefunden hat, weil sie sämtliche Goethe-Daten im Kopf hat. Wenn Sie hingehen, es gibt sogar Freikarten für den Messesonntag. Also ich finde, das lohnt sich sehr.
Also auf in den Escape Room, aber erst nochmal hier bleiben und unsere Sendung anhören und unser Programm. Vielen Dank, Elke Schlinso. Regelmäßig und ausdauernd steht sie auf den Bestsellerlisten, die in Leipzig lebende Schriftstellerin Daniela Krien. Mein drittes Leben heißt ihr neues Buch, mit dem war sie auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Krien.
Hallo, vielen Dank.
Sie sind ja wirklich Bestseller-Autorin. Wie ist das, wenn man da so auf der Buchmesse ist? Werden Sie auch erkannt und angesprochen und müssen Autogramme geben oder dürfen Autogramme geben?
Also eigentlich nur, wenn ich am Stand meines Verlages mich aufhalte, am Diogenes-Stand. Wenn ich so selber durch die Hallen gehe, spricht mich niemand an. Ist auch ganz schön.
Hat man als Autor oder Autorin noch so ein bisschen so einen Schutz an Prominenz, weil die Leute zwar die Bücher kennen, aber einen nicht so gesehen haben?
Ja, wir sind zum Glück keine Schauspieler. Das ist, stelle ich mir ein schwieriges Leben vor. Ich bin immer froh, anonym bleiben zu dürfen.
Ich habe so gedacht, der Inhalt Ihres Buches, der passt gar nicht so richtig zu diesem Trubel hier, weil das ist eher so ein leises, sehr trauriges Buch, aber die Leute lesen es offenbar wie verrückt, weil, wie gesagt, Sie sind schon wieder seit Wochen damit auf der Bestsellerliste. Was erfahren Sie so oder wie nehmen Sie das so wahr, warum das so eine starke Resonanz hat? Was sagen Ihnen die Leute, die Sie darauf ansprechen oder die Sie bei Lesungen treffen?
Also viele berichten mir von ähnlichen Erlebnissen, entweder tatsächlich selbst eigene Verluste von engen Familienmitgliedern oder Freunden. Und also das Thema Trauer betrifft ja nicht nur, ich erzähle die Geschichte einer Mutter, die ihr einziges Kind verliert, aber Trauer ist ja, kann man ja viel weiter fassen. Und letztendlich ab einem bestimmten Punkt im Leben müssen wir es alle kennenlernen, die Trauer. Und deswegen fühlt sich auch fast jeder von diesem Buch angesprochen, weil er es so oder so ähnlich irgendwie dann doch schon erlebt hat. Und es gibt aber auch Menschen, die es nicht lesen deswegen. Also selbst Freundinnen von mir haben sich das Buch nur ins Regal gestellt und haben gesagt, lesen werden sie es nicht. Es ist ihnen einfach zu traurig, einfach zu heftig.
Ist auch gerade, genau. Wenn man selbst Kinder hat, finde ich, ist es auch wirklich ein schweres Thema. Man kann das kaum aushalten, sich das vorzustellen, ja. Wie schlimm das für diese Hauptfigur sein muss. Sie geht ja dann aufs Land in so einen etwas heruntergekommenen Hof, weil sie auch die Gesellschaft von Menschen überhaupt nicht mehr aushält, auch deren Irritation, weil das hört man ja auch immer wieder, dass Leute, die in Trauer sind, von anderen, die gar nicht gut damit umgehen können. Ihr Mann ist Künstler, der bleibt in der Stadt. Ich habe mich gefragt, was sie auf dieses Thema gebracht hat. Haben Sie da irgendwas in Ihrem Umfeld erlebt oder was hat Sie dazu inspiriert, sich so lange auch mit so etwas Traurigem zu beschäftigen?
Also die Themen, die suche ich mir in der Regel nicht aus, sondern die kommen zu mir. Es gibt so Themen, die stellen sich mir praktisch in den Weg und dann kann ich versuchen auszuweichen und drumherum zu kommen, aber bei diesem Thema kam ich nicht drumherum. Ich bin zum Beispiel immer wieder stehen geblieben an diesen Ghostbikes, diesen weißen Fahrrädern, die überall in den Städten stehen, wo oft auch sehr junge Menschen ums Leben gekommen sind. Und dann hat mich schon lange beschäftigt dieses Konzept, der moderne Konzept der Ein-Kind-Familie, was ja auch ein recht gewagtes Konzept ist, weil man eben alle Hoffnung, alle Liebe in dieses eine Kind, das man hat, und große Erwartungen und große Ängste sind damit auch verbunden, denn wenn dieses eine Kind geht, dann bleibt man eben allein zurück. Das hatte mich lange beschäftigt und das kam dann zusammen mit einem Ereignis tatsächlich bei uns im Wohnviertel, wo ein Junge, mit dem meine große Tochter zusammen zur Tagesmutter damals gegangen ist, der verstarb, der wurde überfahren. Und das war dann so die Initialzündung, um wirklich anzufangen.
Und Sie bringen einem das unglaublich nah, wenn man in diesen Text eintaucht, rückt einem das wirklich schon sehr auf den Leib oder unter die Haut. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Aber wie erschließen Sie sich das? Also recherchieren Sie dann auch nochmal? Lesen Sie da auch Fachbücher über Trauer? Sprechen Sie mit Hinterbliebenen? Wie kommt Ihnen selbst dieses Thema so nah, dass Sie so intensiv darüber schreiben können?
Das ist schon so, wie Sie es vermuten. Ich führe ganz viele Gespräche. Ich habe lange mit einer Psychologin gesprochen, die trauernde Menschen lange Jahre begleitet hat, wie diese Phasen verlaufen. Dann habe ich eben auch mit Menschen gesprochen, die ihr einziges Kind verloren haben. Also Menschen, bei denen das schon lange zurücklag, die auch in der Lage waren, auch willens waren, darüber zu sprechen, weil die eigentliche Phase der Trauer sozusagen abgeschlossen war, wobei alle sagten, es ist nie abgeschlossen, das ist etwas, was einen bis ans Lebensende begleitet. Und ich greife durchaus auch zurück auf eigene Trauererfahrungen. Und in dieser Gemengelage befinde ich mich dann. Das ist eine Mischung aus Recherche und aus auch eigener Emotionalität. Das fließt alles ein in den Text und war in dem Fall sehr intensiv, weil auch mich dieses Thema natürlich sehr angefasst hat. Und ich habe immer wieder Pausen gebraucht, um weitermachen zu können. Weil,
ja. Und soweit kann ich mir das auch vorstellen. Aber dann ist ja das Interessante, man sagt ja bei so großen Gefühlen, ob wenn das jetzt Wut ist oder Trauer oder Glück auch, oft das ist unsagbar traurig. Und Sie finden aber eine Sprache dafür. Und das, finde ich, ist dieser Transfermoment, der bei Literatur ja interessant ist. Wie gelingt das? Was brauchen Sie, um da in diese Sprache, wo Sie das dann erzählen können, reinzufinden?
Das kann ich gar nicht erklären.
Zauberei. Also
das ist dieser eigentliche Prozess des Schreibens, der hat was Unerklärliches, auch für mich. Wenn ich einmal drin bin, denke ich nicht mehr. Ich sitze nicht da und überlege, was schreibe ich als nächstes, sondern es schreibt durch mich durch. Ich schreibe es einfach. Es ist dann da. Und dafür muss ich mich aber in einen bestimmten Zustand versetzen. das ist schwierig, diesen Zustand zu erreichen. Da braucht es ganz viele Bedingungen. Und wenn ich da aber einmal bin, kann ich mich irgendwie darauf verlassen, dass ich es aus mir heraushole oder woher auch immer. Ich weiß nicht, woher es kommt.
Ich fand auch schön an dem Buch, dass Sie ja auch von dem Mann erzählen. Also es geht um die Trauer der Frau. Und der Mann hat ja auch sein Kind verloren. Und der ist Künstler und der kommt irgendwie schneller wieder ins Leben zurück. Und das ist natürlich für die Frau auch schwierig, weil sie sagt dann auch am Anfang, das geht ihr irgendwie zu schnell. Also er geht quasi nach vorne und sie kann nur zurückschauen. Aber ich habe dann gedacht, das ist doch auch eigentlich, Sie zeigen das auch ganz schön, dass Kunst schon auch ein Heilmittel sein kann, oder? Geht Ihnen das auch so? Dass ja. Sie schreibend auch Sachen wieder gut machen können für sich selbst?
Also auch. Schreiben ist keine Therapie, wie man vielleicht vermuten könnte. Und trotzdem hat es so ein heilsames Moment auch dabei. Und für Richard, den Mann von Linda, ist es auch nochmal so, es gibt den Unterschied zwischen den beiden. Also er hat zwei Kinder mit eingebracht in die Beziehung. In diese Patchwork-Familie, er hat von drei Kindern eins verloren, sie hat ihr einziges Kind verloren. Da gibt es auch einen Unterschied. Und er hat eben diesen großen Sinn in der Kunst, während sie wirklich alles verliert. Ihr einziges Kind, ihren Beruf und jeglichen Sinn und jeglichen Halt. Und deswegen sind die in der Trauerphase einfach nicht mehr auf der gleichen Ebene. Er geht eben schon vor, während sie noch zurückschaut und ja, was war jetzt eigentlich die Ursprungsfrage? Ich glaube, ich bin etwas abgewichen.
Naja, das Buch ist ja auch irgendwie, finde ich, sehr tröstlich bei aller Traurigkeit. Also ich fand da einen Satz ganz toll, da schreiben Sie, wenn dein Leben nur im Glück einen Sinn hat, dann hatte es nie einen Sinn. Und das steht so komplett konträr, finde ich, zu unserem Optimierungsdenken und dass immer alles toll sein muss und man für alles sofort eine Lösung hat. Und irgendwie geht es ja so ein bisschen in den Hintergrund, dass es eben nicht für alles, was einem im Leben widerfährt, Lösungen gibt. War das auch so ein bisschen Ihre Idee? Hat Sie das auch angetrieben beim Schreiben?
Das ist auf jeden Fall der Kernsatz des Buches, den Sie da nennen. Da eigentlich geht es in diesem Buch, es geht auch um Trauer natürlich, aber es geht vor allem um die Frage nach dem Sinn. Also die Frage, hat ein Leben nur im Glück einen Sinn oder ist genauso sinnvoll im Leiden und in Krankheit und wenn Todesfälle passieren? Und das ist, wo sich Richard und Linda auch unterscheiden und was Linda lernen muss und auch lernt im Laufe der Geschichte, dass ihr Leben einen Sinn behält, trotz des Todes ihrer Tochter. Und das ist in dieser heutigen Zeit schwer zu vermitteln, wo wir alle irgendwie danach streben, möglichst leidfrei alt zu werden und uns aber ganz selten die Frage danach stellen, wozu eigentlich? Was machen wir denn mit dieser Lebenszeit, die möglichst lang andauern soll? Also die Sinnfrage wird deutlich zu wenig gestellt, meiner Meinung nach.
Also ein sehr trauriges, aber auch sehr tröstliches Buch. Finden Sie denn jetzt, wenn wir so auf die Buchmesse gucken, überhaupt das Lesen, was Heilendes und Tröstliches hat?
Unbedingt. Ne? Ohne Lesen könnte ich nicht existieren.
Haben Sie da so ein Spezialbuch, wo Sie sagen, das Buch ist so mein Elixier? Wenn es mir mal ganz schlecht geht, gucke ich da rein?
Ja, mehrere. Einmal Viktor Frankls Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist so ein Buch, was mich schon mein ganzes Leben lang begleitet.
Und der würde auch diesen Satz unterschreiben.
Der würde den Satz unterschreiben, dass das Leben in jedem Fall
Sinn hat.
Die Bücher von Robert Spähmann, des katholischen Philosophen, und die Bibel tatsächlich, immer noch und schon immer.
Also ein tolles Buch von Daniela Krien selbst und noch einige Buchtipps dazu. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Dankeschön. Und der Roman Mein drittes Leben ist beim Diogenes Verlag erschienen. Wir senden heute live von der Frankfurter Buchmesse, die Lesart. Und bei mir ist jetzt Volker Kutscher, Bestseller-Autor, der mit seinen Kriminalromanen die Serie Babylon Berlin inspiriert hat. 2008 oder 2007 ist der erste Band erschienen. Jetzt der letzte, der auch noch nur ganz knapp den Namen des Protagonisten trägt. Nach 16 Jahren mit den Figuren von 1 bis 10, wie traurig ist der Abschied?
Mitteltraurig. Also es sind ein bisschen gemischte Gefühle. Ich bin irgendwie ja auch erleichtert und froh, dass mir der Abschluss gelungen ist. Das weiß ich ja vorher nie, wenn ich ein Buch beginne, ob es auch hinhaut. Und Jetzt war ja der Fall, der letzte Roman, das heißt, ich kann nichts mehr ausbügeln und weitererzählen und so. Und da hatte ich ein bisschen Bammel, aber jetzt bin ich ganz froh, dass es geklappt hat. Und Sie haben gesagt, also Rat, der Name des Protagonisten, es ist ja nur der Nachname. Es geht nicht nur um Gerion, es geht auch um Charlotte, die auch inzwischen Rat heißt, es geht auch um seinen Bruder Severin, es geht aber auch um Engelbert Rat, den Vater, also die Familie Rat spielt eine gewisse Rolle in diesem Roman.
Ich habe mich auch gefragt, weil da, Sie hatten ja sonst manchmal so eine Figur ein bisschen mehr ins Zentrum des Romans gestellt, diesmal treten ja viele auch nochmal auf. Wollten Sie die auch alle nochmal so um sich haben, so eine Art Finale, wo man nochmal Kontakt mit allen seinen Begleitern über so eine lange Zeit hat?
Ja, alle nicht, das habe ich nicht bekommen, aber doch möglichst
viele. Die leben ja auch gar nicht mehr alle.
Genau, es leben nicht mehr alle, aber die, die noch leben, einige haben wirklich nur einen ganz kurzen Auftritt nochmal und das war mir auch wichtig, die nochmal irgendwie in das Gefüge da so reinzubringen. Und es gab noch eine ganze Menge Geschichten, die ich so ein bisschen zu Ende erzählen musste und auch wollte. Auch Konflikte, die die Figuren so mitgenommen haben aus den alten Romanen, das war eine ganze Menge da aufzulösen. Und trotzdem war es mir wichtig, dann ja auch einen offenen Schluss zu schreiben. Das ist einfach, wenn man das Buch gelesen hat, dass es dann zuklappt, man sich noch Gedanken macht. Was ist denn jetzt, passiert denn weiterhin mit den Figuren? Man muss ja sich klar machen, das reale historische Jahr, in das die Figuren entlassen werden, es ist ja 1939 und die wirklich schlimmen Dinge kamen dann ja noch. Und von daher ja, finde ich es auch gut, wenn man sich dann fragt, was ist denn, wird denn mit den Figuren, mit denen, die überlebt haben, diesen Roman, ich frage jetzt nicht, welche es sind, ich darf ja nicht spoilern, aber was geschieht mit denen?
Aber das, was in dem Roman die Situation ist, also Charlie und Gerion sollten längst eigentlich das Weite gesucht haben, aber Gerion, der ist ja für tot erklärt worden, das darf man ja verraten, der ist aber aus den USA zurückgekommen, weil sein Vater im Sterben liegt und Charlie ist geblieben, weil Fritze, ihr Ziehsohn, Problem hat, der steht unter Mordverdacht und sie will ihn retten. Und ich hatte aber den Eindruck, dass nicht nur bei diesen Figuren, sondern in ganz Deutschland, in ganz Europa, in der ganzen Welt plötzlich alles so wie auf der Kippe steht. War das der Moment, der Sie auch irgendwie interessiert hat?
Ja, also das Jahr 38 ist ja das erklärte Jahr gewesen, mit dem ich die Reihe auch beenden wollte. Hauptsächlich wegen der Pogromnacht, die auch eine wichtige Rolle im Roman spielt, wo auch im Roman auch dann alles etwas kippt und die Stimmung kippt. Aber es gibt ja auch schon vorher, oder dass es auf der Kippe ist, wird auch schon in der Sudetenkrise klar, die auch eine wichtige Rolle spielt, so als Hintergrundrauschen in dem Roman, weil die Menschen damals dachten, oh, jetzt kommt der nächste Weltkrieg. Weil eben Hitler möchte das Sudetenland dem Deutschen Reich einverleiben, aber die Franzosen und Engländer sind dagegen und also wird es also einen großen, großen Krieg deswegen geben. Kam dann ja anders, das Münchner Abkommen, Appeasement-Politik, hat den Krieg aber letzten Endes nur um ein knappes Jahr verschoben. Aber die Angst, die Kriegsangst war damals schon wirklich sehr, sehr real und das wollte ich auch klar machen, dass die Leute zum Teil auch erleichtert waren, dass Chamberlain da diesen Frieden sozusagen erreicht hat, aber letzten Endes ja die arme Tschechoslowakei den Nazis zum Fraß vorgeworfen hat.
Das Buch spielt im Herbst 1938, fängt es an, kurz vor dem Münchner Abkommen und vor der Pogromnacht und Sie zeigen, finde ich, doch sehr eindringlich, wie so diese ganzen Strukturen und Mechanismen des Faschismus im Alltag plötzlich so die Gehirne der Menschen durchdringen und die Beziehungen auch da eindringen. Haben Sie da selbst auch noch mal was Neues gelernt, Sie als Historiker?
Ja, mit Sicherheit. Wobei ich das gar nicht so genau benennen kann. Aber das war mir von Anfang an ja auch wichtig, dieses Alltagsleben im Dritten Reich, das sich ja auch nach und nach änderte, weil das Regime immer fester im Sattel saß und immer mehr Alltag ja auch durchdrang und die Leute auch immer mehr weich kochte. Natürlich gab es die von Anfang an Mitläufer waren, aus Karrieregründen, manche auch aus wirklich ehrlicher Begeisterung, aus Idealismus einige wurden auch nach und nach dann weich gekocht, weil sie dachten, okay, das scheint jetzt der neue Mainstream zu sein. Entweder entscheide ich mich jetzt und mache da mit oder ich kann auch gleich das Land verlassen. Und ja, solche Fälle habe ich ja auch dann unter anderem geschildert. Und keiner wusste ja...
Das sind ja fast schon universelle Strukturen. Studenten, weil das hat man ja dann heute, kann man ja sowas auch erleben, wenn Leute komplett politisch anders abdriften nach rechts oder Verschwörungstheoretiker werden, dann ist das doch relativ universell, was sie da zeigen.
Das stimmt. Also es gibt manchmal den Punkt, wo man nicht mehr miteinander reden kann, sozusagen, wo es dann schwierig wird, weil man von unterschiedlichen Wahrheiten ausgeht und so. Und das war damals mit Sicherheit ähnlich. Also die Nazis sind ja nicht angetreten, haben gedacht, hallo, wir machen jetzt hier eine Gewalt- und Schreckensherrschaft in Deutschland, wer macht mit? Sondern wir versprechen euch hier eine heile Welt, eben das, die Volksgemeinschaft, die vielbeschworene, zu der aber eben nur das Volk, also das völkische Volk, also das, wo alle, die nicht reinen Blutes sind, wie die Nazis das ausgedrückt haben, nicht dazugehören. Und mit dieser Ausgrenzung, da fängt ja die Gewalt an. Erst ist es Ausgrenzung und Diskriminierung und irgendwann, das zeigt ja eben genau die Pogromnacht, irgendwann mündet es in Mord und Totschlag. Und das wollte ich zeigen und deswegen auch bis 38 erzählen.
Und Sie zeigen ja auch eigentlich in allen Romanen auch die Charaktere immer als durchaus zwiespältige oder ambivalente Figuren in moralischer Hinsicht. Das ist ja auch nochmal was jetzt so ein historisches Sachbuch nicht könnte, dass man das so nachfühlen kann.
Ja, nachfühlen ist das richtige Wort. Die Empathie ist ja das, was die Fiktion kann und auch soll. Das war mir wichtig, einfach dem nachzuspüren, wir haben die Zeitgenossen denn diese Zeit erlebt. Also auch sehr unterschiedliche Zeitgenossen. Und das passiert ja beim Lesen letzten Endes, dass man beim Lesen in jede Figur hineintaucht, hineinspringt. Und das habe ich beim Schreiben gemacht und das ist beim Lesen dann genau derselbe Effekt. Und man denkt, glaube ich, über bestimmte Dinge, die man vielleicht sogar schon längst kannte von historischen Abläufen. Man denkt aber anders darüber nach, wenn man merkt, das ist jetzt der eigene Alltag, also meiner Figur, wo das Ganze stattfindet. Das war mir ein Anliegen für mich selbst, aber auch eben für die Menschen, die das dann lesen.
Ja. Jetzt war ja, als Sie da 2007 den ersten Fall über Gerion Rath veröffentlicht haben, der Nasse Fisch, da saßen bei uns hier in Deutschland ja noch keine Rechtspopulisten im Bundestag. Wie erleben Sie das, wenn dann heute sagen ja auch viele, ja, dass manches erinnert an die 30er Jahre, Sie kennen sich ja nun extrem gut mit dieser Zeit aus. Ist das ein passender Vergleich oder hinkt das?
Der hinkt natürlich schon, weil es nicht genauso ist wie damals. Aber was mich immer erschreckt, ist, dass die Menschen so wenig aus der Geschichte lernen. Also die Geschichte bringt uns natürlich jetzt, was damals passiert ist, bringt uns jetzt keine Rezepte, die Probleme von heute zu lösen. Das sind einfach ganz andere, auch sehr viel technologiebedingte Dinge, die dann in das Gesellschaftliche hineinragen, gerade Internet und so weiter, diese ganzen Sachen, die ein großes Problem für unsere Demokratie darstellen. Aber was die Geschichte schon zeigt, ist, dass wenn man Rechtsextremen das Ruder überlässt, fahren sie das Land vor die Wand und bringen Gewalt und Tod und Verderben über die halbe Welt. Das hat jedenfalls damals die Nazi-Regierung gemacht. Und wenn man das weiß, das immer noch für eine gute Idee zu halten, den vielleicht nochmal einen Versuch zu gestatten, das kann ich tatsächlich nicht verstehen.
Volker Kutschern, was machen Sie denn jetzt mit dem Ende der Radreihe? Gehen Sie jetzt in den Schrebergarten oder haben Sie schon was Neues angefangen?
Ich habe keinen grünen Daumen, deswegen Schrebergarten wäre keine gute Idee. Nein, ich mache tatsächlich erstmal, ich schleiche das Thema Rad langsam aus. Also das Romanprojekt ist mit den 10 Bänden abgeschlossen, aber ich habe schon mit Kat Menschik,
haben wir auch schon mal drüber
gesprochen. Ja, genau, da habe ich ja zwei sehr schöne Bändchen, illustrierte Bändchen aus dem Radkosmos gemacht. Wir haben uns versprochen, weil die Zusammenarbeit so großen Spaß gemacht hat, wir machen noch einen dritten Band, der auch im Radkosmos spielt. Der soll nächstes Jahr erscheinen. Ich muss ihn noch schreiben, aber er wird wahrscheinlich Westend heißen, so der Arbeitstitel. Und da wird es auch um Figuren aus dem Radkosmos gehen. Also da habe ich noch ein bisschen mit dem Thema Gerion Rath noch ein bisschen.
Also es gibt Hoffnung für die Rad- und Kutscher-Fans. Vielen Dank, Volker Kutscher, dass Sie hier waren. Alles Gute.
Gerne.
Und der Roman Rad ist beim Pieper Verlag erschienen.